Schönen guten Morgen hier beim Le Brunch in Episode, lasst mich richtig rechnen, 3427, glaube ich. Am 14. Juni 2024. Wir hören schon die Stimme von der wundervollen Anne. Guten Morgen, Anne.
Hallo, guten Morgen.
Und hallo, Micha.
Moinsen.
Ich guck gerade an mir runter. Games, Croissants und Liebe. Ah, endlich wieder Games, Croissants und Liebe. Es gab ja jede Menge Games über die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen. Dieses Summer Games Fest, Games of Summer Fest, Summer Games Festival hat uns ganz schön fertig gemacht. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Overkill von zu vielen Spielen, von zu viel Kram. Mhm. Wer sich dafür interessiert, es gibt Episoden, insgesamt vierer welcher, die ihr da draußen anhören könnt, um unsere Meinung zum Xbox Showcase, zum Summer Game Fest, zum Ubisoft Forward, zu, ich glaube, das waren alle wichtigen. Plus halt diese ganzen kleinen Konferenzen, die ja, alles nochmal extrem aufgebläht haben, die vielen Indies, die auch viel gedoppelt waren. Wer sich da also einen Überblick erhofft, kann sich im Endeffekt so ungefähr 4 bis 5 Stunden von uns geben und ist dann perfekt informiert über die Highlights und unsere Meinung. Ebenfalls in der letzten Woche ist es erschienen eine Premium-Episode zu Endless Ocean. Das ist ja nochmal jetzt auf der Nintendo Switch erschienen. Und Micha, da hast du ja gecastet mit der Anne, oder?
Ja, genau.
Und, so ist es. Da gab es ein Gewinnspiel sogar.
Ja, genau. Das wollte ich auch nochmal.
Erzähl uns mehr.
Also Anne und ich, wir haben ein bisschen über Tauchspiele im Allgemeinen geschnackt und festgestellt, dass das etwas ist, was uns beide verbindet. Und wir ganz gerne mal abtauchen in Spiele, die andere Leute wahrscheinlich furchtbar langweilig finden. Und Endless Ocean hat ziemlich schlechte Kritiken bekommen. Wir fanden aber, dass es eigentlich nicht so schlecht ist. Bis ein paar Schwächen und wir haben ein kleines Gewinnspiel damit reingebracht. Das wurde, dass die PR-Agentur, die Nintendo vertritt, die verlost 3 Exemplare von Endless Ocean Luminous. Und was ihr dazu tun müsst, ist, dass ihr unter der Folge, die da rausgekommen ist, dass ihr da in den Kommentaren reinschreibt, was euer Lieblingsmeeresbewohner ist. Das kann ein Fisch sein, das kann aber auch ein Krabbentier sein oder so, das ist eigentlich erstmal egal, aber wirklich reinschreiben was euer Ding und dann, das geht bis Ende des Monats, haben wir gesagt, Anne, ne? Also
genau.
Bis zum, ich glaube, 30. Ja. tatsächlich. Und dann gibt es natürlich eine Verlosung unter allen, die geschrieben haben, automatisch unter allen Patrons und wie immer, das muss ich erwähnen, ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Genau, alle Patrons und Steadies, also unter patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin uns abonnieren und dann mitmachen und einen Meeresbewohner auswählen. Es kommt dann allerdings, das muss euch klar sein, wenn ihr gewinnt, auch die Gewinnspielpolizei vorbei und testet nochmal eure Antwort, ob das auch so stimmt. Da wird nochmal mit der Microsoft KI oder der Apple AI, der Apple Intelligence getestet und durchprüft, ob diese Antwort auch korrekt ist oder ihr gelogen habt. Yeah, nur, dass yeah, ihr yeah. da schon mal alle Bescheid wisst.
Sebastian
ja?
Sebastian zählt nicht.
Sebastian? Ah, Sebastian von Ariel.
Von Ariel, ja, genau. Sehr nein, nein. Schön. Godzilla auch nicht, haben wir auch schon gesagt. Ja, es muss schon echte, muss lebende schon echt Tiere, Meereswesen, slash whatever sein.
Ja, dann gibt es vielleicht Ariel, ein schönes Präsent.
Genau, das müssen schon echte, also Meerjungfrauen gelten jetzt mal nicht. Nee. Ja, also das müssen schon echte Tiere sein.
Das könnte dann ja ein schönes Präsent auch sein, wenn ihr selber Endless Ocean vielleicht gar nicht spielen wollt, aber ihr kennt jemand von der Switch. Warum mache ich diese komische Überleitung? Weil ich Micha fragen möchte, ob er sich an seinem Geburtstag, der heute am 14.06. ist, inzwischen...
Am 16.
Heute 16.06. Ist heute der 14. Auf. Oh Gott, ich habe das Datum falsch eingestellt. So,
wir nehmen
genau.
Heute auf,
wir nehmen am 14. aus, aber am 16. ob du dich selber beschenkst inzwischen oder, so wie das viele Erwachsene ja machen, oder sagen genau, was sie wollen, oder ob es Präsente gar nicht mehr gibt in deinem Geburtstagsleben?
Eigentlich nicht. So großartige Präsente gibt es gar nicht. Also manchmal helfen mir Leute bei Anschaffungen aus oder so, die ich dann gerade gemacht habe. Das gibt es dann schon, dass dann was beigefügt wird, aber ich kriege jetzt nicht ganz klassisch wie früher so unterm Weihnachtsbaum einen Haufen Geschenke, wenn ich morgens aufwache.
Das war schon vergleichbar, ne? Bei mir auch früher. Also man könnte den unterm Weihnachtsbaumtisch quasi vergleichen mit einem Geburtstagstisch. Das war bei mir auch von der Größe der Geschenke und der Anzahl eigentlich immer relativ gleich. Ja. Und dann irgendwann fängt der Geburtstag so an, einteiliger zu werden. Irgendwann sagt man dann, ich will nur noch Geld. Und irgendwann sagt man dann noch, ja, ich mache das und das, kannst du mir dabei helfen.
Genau. Ja, das ist mir mittlerweile halt, das ist ja auch am Ende sehr viel mehr wert für dich als Erwachsener. Ne? Was willst du denn mit irgendwelchen Sachgegenständen, die so Aufmerksamkeit, weil ihr kennt es ja andersrum, wenn man irgendwo eingeladen ist und sich dann so Gedanken macht, so was bringe ich denn jetzt als Geburtstagsgeschenk mit und so, dann kauft man manchmal auch einfach irgendwie Scheiß, weil das irgendwie... Ja. Und das, ich will das nicht. Ich will nicht, dass Leute Scheiße kaufen. Das, was ich brauche, das kaufe ich mir in der Regel auch. Klar ist eine kleine Aufmerksamkeit immer nice, wenn man ein Buch dazulegt oder so, was überraschend ist und was man nicht auf dem Schirm hat. Sowas ist immer ganz cool. Aber jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ein Riesengeschenk. Deswegen hat sich das sehr reduziert. Und ich feiere aber auch relativ wenig. Also ich bin kein großer Geburtstagsfeierer. Ich feiere immer gerne mit Leuten zusammen, wenn dann Freunde irgendwie gerade dann auch da sind und die mit mir einen ähnlich gelagerten Termin haben, aber ansonsten eigentlich nicht.
Also das Frage ist dann das letzte Stadium. Ich freue mich, dass ihr an mich gedacht habt.
Genau, weil die Leute dann eine Facebook-Nachricht oder sowas bekommen haben, weil das Datum da eingetragen war so und dann kannst du ja mittlerweile so Buttons drücken, ne? Alles gut zum Geburtstag. Also du musst ja nicht mal schreiben.
ist das bitter alles, was wir uns so alles weggenommen haben von der sozialen Interaktion bei Menschen. Ja. Ein Spiel, und damit kommen wir zu den Spielen, das dieses Jahr noch ersten Geburtstag feiern möchte, oder Geburt besser gesagt feiern möchte, ist Dragon Age Veilguard. Da haben wir im Rahmen der Recap von Microsoft, wurde das da, glaube ich, gezeigt, ein kleiner Showcase-Trailer, der gezeigt wurde und uns richtig angeödet hat, weil er so nach Marvel Superheroes im Fantasy-Setting aussah mit ganz plumpen Dialogen. Da hat EA jetzt noch was nachgeschoben, nämlich 20 Minuten Gameplay, das zumindest mal ein paar der Befürchtungen eingrenzen konnte, aber mich immer noch nicht vollkommen abholt. Also dieses 20-minütige Gameplay habe ich mir insgesamt zweimal angesehen, nicht wegen der Qualitätsfrage, sondern einfach, weil ich alles so ein bisschen auch vertieft verstehen wollte. Man sieht, es geht alles in Richtung Mass Effect, ist also sehr actiongeladen. Es sind Echtzeitkämpfe wie in einem Final Fantasy 15 oder Final Fantasy 16. Man steuert immer nur einen Charakter, kann aber zwischen den Charakteren switchen. Und da ist eine vierköpfige Party unterwegs in dieser Gameplay-Demo, die einen wild gewordenen Elfenzauberer aufhalten möchte, der gerade die Vale anscheinend irgendwie zu zerstören versucht. Und die Kämpfe und alles, was ich da sehe, passt für mich halt immer noch überhaupt nicht so zu Dragon Age, wie ich es eigentlich kenne oder gerne hätte, weil so wie es entstanden ist, ist es ja so als Baldur's Gate-Ersatz mit so viel brauner Fantasy, also braune Farbtöne meine ich damit, und sehr, sehr ernst und Herr der Ringe mäßig. Das hier ist jetzt, so wie sich auch der Hobbit im Vergleich zu Herr der Ringe angefühlt hat, alles so extrem überdreht. Und dann ist da noch der eine Charakter, der so auf dem Schnee runtersurft, so wie, wie heißt der Elf nochmal in Herr der Ringe?
Legolas
da, wenn er da runtersurft auf dem Rüssel vom Elefanten. Das fand ich auch schon in Herr der Ringe alles so ein bisschen, maybe too much.
Das
ja, weiß ich nicht. Also ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte das Ding nicht ein bisschen schlechter gefunden, wenn es jetzt nicht drin gewesen wäre. Aber ja, es geht also ganz stark over the top. Und die Dialoge, ich habe auch anderes gelesen dazu im Internet jetzt als Reaktion. Aber ich muss sagen, ich finde die immer noch super plump. Die sind halt so vollkommen auf Marvel-Movie-Niveau. So, ich bin der Streuner. Natürlich kann ich vorausgehen und das mal scouten. Und irgendwie, ja, der kriegt das mit mir zu tun. Und dann, ja, das ist so super billig auf 12-Jährige getrimmt, dass ich Cringe-Momente hatte, auch während des Gameplays. Und ich mag auch das Art-Design nicht. Ich weiß nicht, es sieht kompetent gemacht aus für das, was es ist. Ein Echtzeit-Action Kampfsystem ist nun mal das, was auch besser ankommt als ein rundenbasiertes. Jetzt drücke ich die Space-Taste und so. Das ist natürlich schon uncooler. Und dann stehen zwei Charaktere voneinander, die abwechselnd irgendwie immer mit ihrer Keule zuhauen. Das ist natürlich uncooler im Vergleich. Und trotzdem hätte ich mir das, glaube ich, eher erwartet oder gewünscht von einem kommenden Dragon Age. Das ist jetzt fast schon sowas wie ein Reboot. Oder wie wirkt das Ganze auf dich, wenn du es jetzt siehst, Anne? Ist das noch also Dragon Age?
Ich habe ja wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil ich nicht so drin bin in dieser Franchise. Aber ich muss schon sagen, wenn ich mir das jetzt angucke, das 20-Minuten-Gameplay, finde ich, ist es nicht so schlimm, wie der Trailer es suggeriert hat. Weil der Trailer ging ja sehr stark auf diese einzelnen Charaktere und hat die so Fortnite-mäßig oder so halt einfach so vorgestellt. Und das war halt mega cringe. Was jetzt die Unterhaltung und so da angeht, ja, da muss man sehen, wie sich das über das ganze Spiel verhält, aber da bin ich eigentlich auch eher bei dir, dass ich das, dieses übertrieben Lustige und wir wollen unbedingt cool und marvelig sein, das geht mir in jeder Hinsicht auf die Nerven, egal ob das im Videospielbereich ist oder bei Filmen, weil es einfach schlecht kopiert wird, dauernd, andauernd. Und das scheint hier jetzt, zumindest in diesem Abschnitt, auch der Fall zu sein. Aber ich vom Look her, finde ich, spricht es mich eigentlich schon an. Und auch vom Gameplay her. Also, dass der Fokus sehr auf Action ist, das gefällt mir persönlich, meinem Spielstil eigentlich total gut. Und ich habe jetzt auch in der Zeit nach der E3 auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die halt alle Dragon Age Spiele gespielt hat und sich das jetzt auch nochmal angeguckt hat. Und die meinte auch so, ja, also so schlimm, wie es wirkte im Trailer, findet sie es jetzt nicht mehr.
Und, das geht mir ja auch so, ja.
Ne, und das, also sie ist damit jetzt eigentlich so ganz happy, wie es jetzt erstmal aussieht. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo man sich erstmal drauf einigen kann. Also es ist natürlich super logisch, dass jemand, der eher so Dark Fantasy mag und so,
ja.
Diese Änderung, das war ja bei Diablo auch, da hat ja bei 3 auch jeder gesagt, der die vorigen Teile gespielt hat, oh, das ist jetzt viel zu bunt und zu kitschig, das gefällt mir nicht. Und in diese Richtung geht das ja, ne?
Auf jeden Fall bunt und lila, ja.
Genau, ich liebe Diablo 3 total, ich finde es optisch mega ansprechend. Ich mag nicht so gern durch braune Kellerverliese die ganze Zeit laufen. Deswegen, ne, also das... Ich glaube, das spricht jetzt auch einfach unterschiedliche Menschen an. Die Zielgruppe hat sich meiner Meinung nach somit auch erweitert. Also, dass jetzt vielleicht andere Leute auf diesen Dragon Age-Zug dadurch aufspringen. Aber dass das so alteingesessene Fans natürlich abschreckt, das ist, ja.
Das müssen sie in Kauf nehmen, ja.
Ja, verstehe ich.
Also auch gerade, dass die halt da rumspringen wie so Flummis. Ne? Da ist ja da ist einfach mal keine Kampfaktion, die mal ganz normaler Schwertstrich oder so ist. Da ist alles gleich krass choreografiert in die Luft und Tiger Hidden Dragon.
Ja, Tiger and Dragon, ja. Wie die so verrückt. Durch die Bäume.
Ja, ja.
Und sowas, ne? Ja.
Also alles muss eine Spezialattacke sein. Sowas ganz Normales gibt es schon gar nicht mehr in diesem Spiel. Deswegen ist es einfach gefühlt für mich ein bisschen too much. Aber ja, mal gucken, was am Ende bei wird. Was mir gut gefallen hat, um das auch zu sagen, dass da nicht der Eindruck entsteht, ich gucke da nicht mit kritischem Auge und auch mit professionellem Auge drauf, ist das UI. Das UI gefällt mir sehr gut. Da haben sie sehr übersichtlich gestaltet und die Spezialfähigkeiten. Da sieht man, dass Dragon Age halt auch definitiv den Sprung auf die Konsole jetzt vollendet hat. Das ist ein auf Konsolen fokussiertes UI, dass man die Spezialattacken in diesem Ringmenü, genau wie in Mass Effect halt auch, auswählen kann. Aber das haben sie sehr übersichtlich hingekriegt und da bin ich eher hoffnungsvoll, dass da, ja, dass das ganz gut gemacht wird.
Ich sehe das jetzt gerade, ne? Ich verstehe das Problem überhaupt nicht.
Du verstehst das Problem, das ist doch auch voll schön.
Ja, also ist es jetzt Dragon Age 4, dann verstehe ich es ein bisschen, aber ich dachte, das ist ein Spin-off oder so.
Nee, Dragon Age 4.
Das ist schon der Hauptteil.
Aber da steht noch gar keine 4 im Titel. Warum ist
das stimmt, aber das haben sie bei Inquisition ja schon überlegt, ob sie da noch eine 3 hinterschreiben.
Also, okay, also ich meine, es bricht mit den Erwartungen, die man an Dragon Age hat, das verstehe ich dann.
Ja.
Aber es sieht halt aus wie ein Actionspiel. Und eigentlich
ja, genau, das ist halt auch die Sache, so das Rollenspiel, wenn ich Dragon Age höre, denke ich halt Rollenspiel. Ja. Und alles, was ich da jetzt sehe, sind absolut vorgefertigte Charaktere. Selbst der Magus, diese Magierin, ist halt ein Ice Mage direkt spezialisiert, fokussiert. Das heißt, auch da, aus der machst du halt nicht noch einen Feuermage oder was weiß ich, was man noch alles machen könnte.
Ja gut, wir wissen jetzt auch nicht, wie tief das im Spiel drin ist. Und ja,
das ist der Spielanfang tatsächlich, haben sie gesagt. Das ist der Spielanfang.
Das sieht halt aus wie so ein Character-Action-Game. Ich finde es gut.
Genau, ein Character-Action-Game mit vorgefertigten Charakteren, die alle schon ihre Traits und so haben. Auch da, wie Mass Effect, da kannst du ja auch relativ. Du machst ja aus Rex nicht irgendwie eine Sneaker, ein Schleichgenial.
Ich glaube, wenn man Dragon Age 1 und 2 gern gespielt hat, dann ist das jetzt nichts, das verstehe ich. Es ist irgendwie, also ich finde das jetzt nicht schlecht.
Es ist halt ganz was anderes.
Es ist was komplett anderes, ja. Es ist halt ein Character-Action-Game. Es sieht aber geil aus. Also ich finde gerade so das, was du übertrieben findest mit diesen Drehungen und so, also Wuxia-Stil übrigens, finde ich mega geil.
Ja, richtig.
Also ich finde, das ist ja gerade, ich habe Dragon Age 1 und 2 mal angefangen und ich fand das so langweilig. Ich bin bei Fantasy auch eher so Typ, ich mochte den neuen Dungeons & Dragons Film zum Beispiel sehr.
Den habe ich leider noch nicht gesehen. Den finde ich wahrscheinlich auch gut, wenn ich ihn mir angucke.
Der ist so selbstironisch und so lustig und nimmt dieses Ganze, es hat richtig viel Charme. Also den sehe ich jetzt zwar nicht unbedingt in diesen ganzen Charakteren und so, aber es ist eher so eine lockere Herangehensweise an das ganze Thema. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wow, super ernste Fantasy. Ich meine, das gibt's ja auch. Also wir haben ja jetzt gerade erst Baldur's Gate 3 gehabt. Warum muss man da jetzt nochmal sowas haben? Finde ich jetzt ein ganz gutes Gegengewicht. Also
das stimmt.
Der Name ist natürlich jetzt irreführend. Ich verstehe das schon, dass die Dragon Age Fans dann jetzt sagen, oh wow, das ist jetzt was ganz anderes. Aber ich als jemand, der überhaupt gar keine Verbindung dazu hat, ich würde spielen. Das sieht cool aus.
Was ich mich halt frage, ist, ob man bei BioWare gedacht hat, ja okay, sowas wie Baldur's Gate, das schaffen wir halt auch nicht. Ja. Das kriegen wir tatsächlich nicht hin. Weil das wäre meine Erwartung gewesen, dass sie jetzt versuchen, damit zu konkurrieren. Und dem gehen sie ja ganz klar und eindeutig mit diesem Character-Action-Game aus dem Weg. Da wird kein Vergleich gezogen werden. Das ergäbe auch gar keinen Sinn.
Aber ich meine, Baldur's Gate ist ja auch ein Mammutprojekt einfach und ewig und
seit Tage in der Entwicklung. Genug Zeit hatten die jetzt aber auch mit dem vierten Dragon Age.
Das stimmt, aber so wie das aussieht, haben sie bestimmt das eine oder andere Mal das Konzept wieder komplett über den Haufen geworfen. So, ja. Also bei BioWare ist ja sowieso Chaos und das ist ja auch bekannt, dass da Chaos herrscht. Und deswegen, dass sie sich im Endeffekt auf was geeinigt haben, ist doch schon mal super. Dass es jetzt das ist, was es ist, finden die einen toll und die anderen nicht. Und alles den Rest kann man erst feststellen, wenn man wirklich mal die Möglichkeit bei einer Preview zum Beispiel hat oder so. Oder halt, wenn das Spiel irgendwann dann, kommt das nicht schon bald?
Ja, ich probiere es aus. Ich mache das freiwillig für euch. Ich finde es gut. Ich sehe mir das hier gerade an. Ich finde die Charaktere jetzt auch nicht schlimm. Also es sind natürlich so Abziehbilder, die man so kennt, so Archetypen, aber das ist nett. Also das erinnert mich so ein bisschen an so eine schnelle Version von diesem Herr der Ringe-Spiel. Wie heißt das nochmal? Schatten von Mordor oder so? Ohne Schleichen.
Das habe ich auch gedacht. Das ist so ein bisschen wie die Herr der Ringe-Spiele 2000, 2001, 2003. Ja. Ne? Diese Action-Games, wo man Aragorn gespielt hat. Plus jetzt halt noch diese Prise BioWare mit ein bisschen Entscheidung. Geht's links, geht's rechts, geht's Action, geht's Stealth? Und lasse ich vielleicht jemanden sterben oder so. Das ist da ja durchaus auch drin und das finde ich auch spannend. Das ist quasi da so eher ein Mix draus. Wie so ein Action, aber Rollenspiel wirklich nur noch in den Entscheidungen und vielleicht irgendwelchen Skills, die du dann vielleicht in den Talentbäumen dich noch
also wirkt auch sehr Superhero-mäßig. Das wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil ich das gerade hier sehe, aber ey, ist so, also ich meine, am Ende spielst du ja in solchen Rollenspielen Superheroes, oder? Also, dass ich mal, man kann es realistisch machen, solche Rollenspiele gibt es halt auch, aber dann ist es Dragon Age, glaube ich, aber auch nicht das Richtige, weil du ja immer noch rumzauberst und immer noch Sachen machst. Am Ende sind das alles Superhelden. Die fliegen vielleicht nicht und haben jetzt nicht alle ein Cape, aber am Ende sind das übermenschliche Figuren, die halt irgendwas Großes schaffen. Also am Ende sind es Superhelden. Oh. Deswegen finde ich das jetzt nicht so verkehrt vom Denkansatz. Wenn du es wirklich realistisch haben willst, dann musst du eher bei Kingdom Come oder so gucken. Da sind das ja wirklich normale Leute. Aber ich hatte jetzt bei den älteren Dragon Ages, jetzt bei dem, was ich gespielt habe, auch jetzt so den Eindruck, dass es schon besondere Menschen sind, die irgendwie was haben. So. Und da, was jetzt hier neu ist, ist diese stylische Inszenierung, dass diese Figuren halt alle auch wirklich mit einer Heldenpose vorgestellt werden oder so. Und das spricht eine jüngere Generation auch an. So, aber ich weiß nicht, man kann auch übertreiben. Also ich finde, das kann ja auch Spaß machen. Wenn man sich ein bisschen löst davon, dass es Dragon Age heißt, glaube ich, kann das eine Menge Freude machen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Grafik ein bisschen sehr dunkel ist. Zumindest in diesen...
Also das ist halt dieser Gameplay-Abschnitt, finde ich auch nicht so gut gewählt. Der ist allgemein, der ist schon düster, aber halt in diesem super bunten Szenario. Ja. Ich weiß auch nicht, also lila so ist schon echt präsent in dem Ding. So alles lila ist lila, lila-grün.
Die Leuchtung, finde ich, die ist so ein bisschen, das macht es ein bisschen matschig. Ich glaube, dass das Spiel ganz gut aussehen kann, aber diese man hat, weiß ich nicht, also nicht so, man setzt nicht so richtig Kontrast oder Akzente mit der Beleuchtung. Ich finde das sieht nicht so gut aus. Und da die meisten hier auch eine dunkle Hautfarbe haben, sieht man ihre Gesichter auch kaum. Also den einzigen, den ich in manchen Szenen erkennen kann, ist der Zwerg, weil der eine helle Haut hat. Und da fällt es auch auf. Und das, oder wenn dann nur der Schal, also da gibt's so eine Person mit so einem türkisfarbenen Schal, der sticht dann so hervor. Das sieht nicht so gut aus. Es geht, aber dann kriegt man ein bisschen weiter, sieht andere Szenen und es sieht dann wieder besser aus. Also da noch ein bisschen was machen. Ja, also ich sag mal, ich sehe das nicht so kritisch. Ich denke, das ist einfach wieder sehr viel Aufregung.
So, ich habe hier währenddessen mal umsortiert. Ich möchte nämlich jetzt ganz gerne nach diesem düsteren Fantasy-Spiel was über Jackbox Party Pack von Anne hören. Das hat die nämlich gespielt.
Party. Ja, ich habe mich nach den ganzen PKs und den ganzen Streams und Podcasts habe ich mich direkt verabschiedet in eine Art Kurzurlaub und war bei einer Freundin zu Gast. Wir waren dann da zu dritt und haben eigentlich nur gesoffen seit Dienstag. Und das ist eigentlich ganz geil.
Auch nicht schlecht.
Und währenddessen haben wir nicht nur geile Escape-Spiele gespielt oder Gesellschaftsspiele, sondern wir haben auch das Jackbox Party Pack 10 gespielt. Und das ist ja, wer Jackbox nicht kennt, das dürften die wenigsten sein. Ich erkläre es trotzdem gerne. Das ist eine, ich würde sagen, Videospiel-Spielesammlung. Da gibt's verschiedene Spielformate in einem Bundle zusammengeschnürt. Das wird dann verkauft als Partypack. Und da sind ganz absurde Spiele, die ihr auf eurem Fernseher schmeißt. Egal, ob das jetzt bei Steam erworben wurde oder auf der PlayStation oder sonst wo. Aber nicht mit dem Controller dann spielt, sondern euch quasi mit dem Handy jeder oder mit dem Tablet dann einwählt. Und da können dann, glaube ich, bis zu 8 Leute spielen. Und für sowas sind dann halt auch diese Spiele spezifisch designt. Und da waren auch wieder einige richtig krasse Titel dabei. Es gibt sehr, sehr berühmte Titel, wie zum Beispiel You Don't Know Jack, ne? Da sind wir irgendwie alle mit aufgewachsen.
Ist das nicht auch daraus entstanden?
Ja, absolut. Ja, genau. Also You Don't Know Jack war das erste Spiel und die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, erstens, das funktioniert super, zweitens, lass uns doch andere geile Sachen in der Richtung entwickeln. Und daraus ist dann halt irgendwann dieses Party-Pack wohl entstanden. Und seitdem, also es gibt ja Nummer 10 mittlerweile jetzt, seit letztem Jahr Oktober, also es ist wohl sehr erfolgreich, diese ganze Geschichte. Und da werden natürlich auch immer Klassiker wieder mit reingestopft, aber auch komplett neue Spiele sich ausgedacht. Und hier waren jetzt 5 verschiedene Spiele drin, von denen eins so ein richtiger Liebhaber war, TKO, das ist ein Spiel, wo man T-Shirts designt, gegeneinander. Und jeder muss ein bisschen was malen, jeder muss sich dumme Sprüche ausdenken und das wird dann random zu T-Shirts zusammengekloppt von einem und die treten dann quasi wie in so einem Fighting-Game gegeneinander an und das beste T-Shirt-Design gewinnt halt. Und das ist so ein Ding, das kam, glaube ich, im Partypack 6 oder 7 zum ersten Mal und war halt sofort Knaller und sofort ein Liebling und deswegen haben die jetzt hier eine zweite Version davon. Und es macht halt unglaublich viel Spaß immer noch. Und haben das so ein bisschen natürlich die Formel auch verfeinert. Man kann jetzt irgendwie die gemalten Sachen, wenn die in die zweite Runde gehen, dann kann man die nochmal verändern. Das ging vorher halt nicht. Kannst noch was dazu bauen, das noch bescheuerter machen. Aber das ist so das Niveau, auf dem man sich bewegt. Also es ist eigentlich nur Quatsch. Nur Quatsch. Time Jinx zum Beispiel ist ein Quiz. Da werden Fragen gestellt, aber eure Antwort ist immer eine Jahreszahl. Also es geht darum, wann wurde die Mauer errichtet? Und dann müsst ihr eintippen 1961. Und wer das nicht weiß, der rät halt und tippt irgendwas ein. Und je weiter ihr weg seid von der richtigen Antwort, desto mehr Fehlerpunkte bekommt ihr. Und wer am Ende die wenigsten Punkte hat, weil er am richtigsten lag, hat halt gewonnen. Und das ist auch spannend, weil man da natürlich auch Sachen drin hat, die so als Allgemeinwissen gelten oder wo man sagt, okay, da kann man noch was lernen, weil da natürlich auch viele historische Dinge dann abgefragt werden. Und das ist halt, finde ich, auch immer sehr, sehr spaßig. Und so eine Mischung hast du halt in so einem Partypack. Und das macht das so besonders und das macht es auch so unglaublich unterhaltsam. Da war jetzt für uns nur ein Spiel dabei in dieser Runde, was wir nicht mochten. Das war dieses Doremi. Das ist ein Musik-Rhythmus-Spiel, wo man jeder halt an seinem Device ein bestimmtes Musikinstrument zugeordnet bekommt und du musst es halt wie bei Guitar Hero einfach richtig schnell in der richtigen Reihenfolge die richtigen Noten treffen. Und das klingt dann, soll dann am Ende natürlich bescheuert klingen, weil wir es alle nicht schaffen. Aber da ist irgendwie, da war, kam nicht so wirklich der Spaß bei auf oder das war nicht so, war irgendwie auch nicht so reizvoll, weil am Ende hast du halt irgendein bescheuertes Musikstück, das du weder kennst noch erstrebenswert ist, ist irgendwie das richtig hinzukriegen und dann klingt es halt auch noch total bescheuert. Also da war der Gag so ein bisschen meh. Aber der Rest ist gut. Die anderen Spiele, die waren alle super und die Packs sind relativ teuer. Also das kostet jetzt, glaube ich, noch 35 Euro. Das letzte Jahr erschienen, kostet 35 Euro. Man kann natürlich aber auch ältere Party-Packs, es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und bei den älteren sind natürlich dann auch wieder andere Spiele drin, die einem vielleicht auch mehr zusagen. Kann man sich entscheiden, wie man will. Die sind dann natürlich auch ein Ticken günstiger als jetzt unbedingt die neueste, das neueste Pack.
Ich find,
und ich kann es wirklich für Partys jedem ans Herz legen. Es ist einfach, man lacht sich tot, wirklich.
Die werden ja auch nicht alt, diese Packs, wollte ich auch erwähnen. Also die, ich habe irgendwann vor Jahren, habe ich mal das Partypack 8 oder so gespielt mit Freunden. Also ich habe das nicht selber gehabt, aber das haben Freunde dann halt ausgepackt. Und das war wiederum auch wieder ein bisschen älter, als wir das dann gespielt haben. Und die sind ja so präsentiert, dass es absolut zeitlos ist. Das sind ja fast nur sind fast nur Schriftarten, die halt quasi animiert werden. Und gut aufgenommene Sprecher, also die machen sehr viel mit diesen Animationen, wie man es von You Don't Know Jack irgendwie auch kennt. Und das ist es erstmal und ist eigentlich dann erstmal egal. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Ideen da immer noch kommen mit jedem Pack.
Ja.
Also man guckt da rein und denkt jetzt, ja gut, jetzt habt ihr ja quasi jede Variante von jedem Quizspiel ausprobiert, aber das ist gar nicht so. Also die brainstormen anscheinend so hart, dass dann immer wieder neue Sachen bei rauskommen. Und manchmal sind es nur so kleine Tweaks, die es dann aber auch machen. Ne? Also du denkst bei manchen Spielen, wenn die zum ersten Mal startest, ja okay, der Spin ist jetzt eigentlich nicht so toll oder nicht so innovativ und dann spielt man es und dann ist man überrascht, wie viel Spaß es dann doch macht, weil man dann zum Beispiel so eine Einschränkung hat, dass man zum Beispiel nur mit Jahreszahlen arbeitet oder so. Und das,
oder lügen muss, ist auch immer sehr...
Fake it or, wie heißt das, Fake it oder so heißt das?
Fibbage gibt's auch. Fibbage ist zum Beispiel auch ein Spiel, wo du lügen musst. Das ist im allerersten Partypack dabei. Das ist auch sehr beliebt gewesen.
Ja, das fand ich auch. Also wir hatten eins, das hieß Faking It oder so, ne?
Ja.
Also vortäuschen und so. Und das war richtig, das war das Witzigste. Das haben wir so oft gespielt. Und es gab ein anderes, das fand ich auch ganz cool. Das war aufgemacht wie so eine Saw-Version von einem Quizspiel. Da war alles irgendwie horrormäßig und da musst du irgendwie.
Mit diesen kleinen Puppen war das, hatte das so kleine Puppen als Spielfiguren und du musstest aber immer irgendwie, wenn du was nicht schnell genug oder falsch beantwortet warst, dann kam die Todeswalze immer näher und irgendwann warst du halt raus. Ja.
Ja, das war im Prinzip so dieser Saw Torture Chamber,
möchte.
Nur halt so als Quizversion irgendwie. Und das war viel richtig unterhaltsam. Also aber das mit dem Lügen, das hat mir am besten gefallen, weil das war
das Zitat Michael Tschetschupan. Das mit dem Lügen, das hat mir am besten gefallen.
Das war wirklich richtig witzig. Weil man sich dann auch manchmal ein bisschen anstrengen muss, weil man dann nicht lachen darf an einigen Stellen.
Ja.
Und das wenn man halt wirklich so schauspielern muss bei solchen Quizspielen und nicht nur das Wissen abgefragt wird, sondern auch noch andere Kompetenzen von ihr abgefragt werden, dann wären die Spiele richtig gut. Wenn man dann irgendwie, dann wären es richtig Partyspiele, weil man dann eben auf die Person im Raum auch achten muss. Deswegen finde ich gerade solche Varianten mit gesellschaftlichem Bezug dann irgendwie auch besser. Und sich dann irgendwie anzulügen, vor allen Dingen, wenn man die Freunde gut kennt, ist gar nicht so einfach.
Das finde ich immer so schön an dieser Art Spiele. Das ist ja auch so, hat so eine hohe Dynamik dadurch durch die Menschen, mit denen man es spielt. Ne? Also es gibt ja nicht Spielgaranten, die man da ranziehen kann, wie jetzt so ein Jackbox Party Pack. Das funktioniert nicht mit allen Freunden und mit jedem gleich gut. Aber es, wenn es funktioniert, ist es immer eine sehr individuelle, coole, großartige Zeit, die uns da auch wieder zusammenbringt. Eigentlich gibt es ja viel zu wenig von solchen Spielen. Und ich finde es auch so schade, dass es so einen Trend gab, dass das so ins Digitale alles gerutscht ist. Von daher finde ich es cool, dass du das da in Person gemacht hast und man das, dass man da die Zeit
klar
zusammen.
Ich meine, es hat uns schon auch ein bisschen durch die Pandemie getragen. Also ich habe dann so Jackbox und diese ganzen Sachen habe ich dann halt auch mit meinen Freunden gespielt, die eigentlich nicht so viel mit Videospielen oder gar nichts mit Videospielen zu tun haben, über halt mal so eine Zoom-Geschichte oder Skype-Geschichte, die man hatte. Und ey, das war Knaller. Das hat, du brauchst ja auch nicht viel Wissen mitbringen. Du hast ja einfach nur dein Telefon und siehst, was da auf dem Bildschirm passiert. Da musst du ja nicht unbedingt was über Videospiele wissen oder gut in Spielen sein. Und das hat uns allen so viel Freude bereitet in der Pandemie. Deswegen in Persona natürlich immer noch am allerbesten. Mhm. Absolut.
Ein Spiel, auf das das überhaupt nicht zutreffen dürfte, wird ARA History Untold. Da hat Microsoft auch noch eine In-Depth-Tour nachgeschoben. Das Spiel kam ja gar nicht vor in dem Xbox-Showcase. Das ist das Civilization-like, also das 4X-Spiel, das Aufbauspiel, wo man wieder anfängt, irgendwo in der Steinzeit mit Siedlern und einem Speer und dann über die Ära und mit Religion, Politik, Kultur, Städte aufbaut, ein Imperium, um am Ende die Weltherrschaft zu genießen oder einfach der einflussreichste Player am Markt zu sein. Ja, dieses ARA History Untold ist von dem oder von vielen Leuten, die auch schon bei Civilization 5 beteiligt waren. Das sieht man. Woran machst du das aus?
Ja, dieses so Menüs, Grafik, alles so, hat so einen gewissen, so einen gerenderten Stil. Es gibt diese Renderästhetik, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, mit die so ganz bewusst sehr CGI und künstlich aussieht. Gerade so die Figuren sehen so aus wie Puppen. Das sehr sofort an
die Herrscherinnen und Herrscher, die gibt es natürlich auch, also Kleopatra, Cäsar und all sowas. Tatsächlich gibt es einen großen Unterschied zu den Civ-Likes, die es ansonsten gibt. Es gibt nämlich kein Hexagon oder kein Viereck oder sonstes. Es gibt nur so Distrikte, auf die man dann Claims setzt und sich dann ganz natürlich ausbaut. Also so ein System, was nicht ganz unähnlich ist, auch zu dem, was, oh Gott, wie hieß es, Humankind gemacht hat. Also es soll am Ende sehr natürlich wirken und groß ausgebaute Städte sind dann vielleicht auch gar nicht so als einzelne Städte erkennbar, sondern man baut eigentlich ein großes Imperium auf und dann über Landstraßen fast schon wie so ein Citybuilder sehen spätere Städte aus wie in Cities Skylines, wie ich fand. Das hat man in diesem neuen Gameplay jetzt gesehen, also kein Grid, kein Hex, und auch keine Biome, alles sehr natürliche Übergänge in einer Grafik-Engine, die doch, finde ich, für so ein 4X-Spiel sehr, sehr hübsch daherkommt. Also mir hat es gut gefallen und mich hier und da auch an Manor Lords erinnert, das ja auch gerade im Aufbaugenre durch diesen sehr natürlichen Stil viele Freunde findet. Dennoch sind auch da natürlich, am Prinzip ändert sich da nichts, da sind dann Vulkane verteilt oder so Ressourcen, Kupfer oder auch Wölfe und die kann man dann zähmen oder abbauen, genauso wie in jedem Civ auch. Und die Produktionsketten, die daraus entstehen, die sind allerdings dann sehr viel detaillierter. Die erinnern schon fast an so ein Paradox-Game. Das bedeutet, man bekommt irgendwie dann, Edelmetalle und Diamanten oder sowas und kann die dann zum Beispiel zu Schmuck weiterverarbeiten in so einer richtigen, wie man es bei Siedler bauen würde, einer Stätte. Und kann die dann noch weiter, ganz micromäßig weiterverteilen, um so den Wohlstand von gewissen Häusern zum Beispiel zu erhöhen. Also so detailliert geht das Ganze. Das ist ja etwas, was wir so nicht kennen aus einem Civilization, dass man sagt, ja, ich stelle jetzt dieses Produkt damit her und benutze das als Buff für eine gewisse Region. Das finde ich, hat sehr, sehr interessant geklungen und ist, glaube ich, etwas, was ich gerne machen werde. Es zeigt allerdings auch, das wird halt kein seichtes Spiel. Das ist schon was, das scheint was zu werden, was sehr, sehr detailliert wird, wo man viel Zeit drauf verwendet. Es wird kein Civilization Revolution. Es kommt auch noch nicht einmal für Konsolen. Es ist ein PC-exklusives Spiel. Hm. Und die Entwickler, obwohl sie ja zu Microsoft gehören, haben sogar betont, ja, geht doch auf Steam und wishlistet es da. Und das wird auf jeden Fall, also die wissen schon, worauf es ankommt. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Insgesamt kommt es mit 36 Völkern, also 36 Liedern. Und dann haben sie aber auch schon gleich gesagt, ja, wir haben da allerdings noch mehr, schon halb in Entwicklung. Das heißt, DLCs mit weiteren Völkern sind da schon in Aussicht gestellt worden. Sowas finde ich immer, also das darf einem eigentlich nicht passieren, dass man das vorher schon so kundtut. Aber anscheinend muss das heute so gemacht werden, um diese Entwicklung irgendwie zu querfinanzieren. Ich finde das immer doof. Wie findet ihr das denn, wenn schon klar ist, ja, hier, ihr habt 36 Völker, was ja mehr als genug sind. Und ja, die nächsten vier gibt es aber dann als DLC Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass das zur Norm geworden ist. Also DLC generell ja auch sowieso. Also man hat ja manchmal auch das Gefühl, da wurde ein fertiges Spiel, wird dann noch mal anders unterteilt. Und dann kommt noch mal Content, der eigentlich vielleicht im eigentlichen Spiel hätte schon sein sollen als DLC. Das gibt's ja auch. Also da gibt's ja auch ganz viele, wo man sagt, okay, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann gibt's halt DLC, wo du weißt, ja, okay, die sind auch erst entstanden, nachdem das Spiel überhaupt halt rauskam. Und das finde ich dann wieder voll in Ordnung. Aber bei so Völkern, ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Kämpfern bei so Street Fighter und sowas.
Ja.
Es muss heutzutage so krass, einfach sein, ne, dass man.
Es muss ein Live-Service-Game sein, alles.
Ja. Ich find's auch blöd. Ich meine, trotzdem aber ist man ja nicht bei 36 verschiedenen Völkern, ist man ja auch nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man neue im DLC dann bekommt. Nur wenn man halt wirklich möchte, glaube ich, oder?
Ich finde, das hängt davon ab, wer die Geldgeber sind und wer das finanziert und was die Umstände dahinter sind. Also es gibt kleinere Firmen, die können das nicht auf andere Art und Weise finanzieren und da finde ich es auch in Ordnung. Das ist völlig okay, aber bei so Microsoft Money, denke, frage ich mich dann schon.
Ja.
Das ist das, was mich irritiert. Also ich find,
aber vielleicht gerade deswegen, weil Microsoft dran steht, kommen sie daran nicht vorbei. Vielleicht würde das Entwicklerstudio das so gerne anders machen, aber da hat Microsoft gesagt, nee, Leute, wisst ihr eigentlich, wer das alles bezahlt hat? Ihr macht da schön noch vier Völker hinterher.
Ja, also das, verkaufen können. Das ist eben das, das ist ja dann eher ein Vorwurf an Microsoft, weil die sind, also ich meine, wir reden ja hier vom reichsten Tech-Unternehmen der Welt. Da kann man auch ruhig mal erwarten, dass die ein vollständiges Spiel halt auch machen. Und da, das gefällt mir auch nicht. Es gibt zum Beispiel bei Fighting Games ist es so, da finde ich es nicht gut, wenn Capcom das zum Beispiel macht, also direkt Charaktere auskoppeln. Wenn aber ein kleineres Indie-Fighting Game kommt, von denen es auch halt ein paar gibt und die sagen, ey, wir können jetzt das Base Game mit, ich weiß nicht, 12 oder 15 Figuren machen, aber wir müssen halt irgendwie finanzieren, wir bringen jetzt erstmal das Core Game raus und dann kümmern wir uns die weiteren
Figuren. Das ist ein guter Punkt.
Das ist total nachvollziehbar. Und das kommt immer auf die Kommunikation an. Das kommt immer darauf an, wie man es kommuniziert. Weil ich glaube, weil Spiele müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und da sind halt auch eine Menge Leute dran. Und das kommt immer drauf an. Also solange das offen kommuniziert wird, finde ich es eigentlich nicht schlimm mit DLC. Mich irritiert es halt nur hier in diesem Fall wegen Microsoft.
Und weil sie es vorher machen. Also ich finde, das ist dann was, das von der Professionalität her. Ja, es ist halt super ehrlich eigentlich, das ist schon wieder fast sympathisch, dass sie sagen, ja, wir haben da übrigens auch noch, das kommt dann halt später. Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, aber es ist so ein mega Upturner, wenn du mir das vorher sagst, dass das noch nicht alle Völker sind, die dann irgendwann mal im Spiel sind. Weird. Aber vielleicht ist das auch nur für uns komisch, der wir noch vollständige Spiele kennen. Man darf ja auch nicht vergessen, 20-jährige Menschen kennen das gar nicht mehr. Vielleicht.
Wie das klingt.
Die Entwickler sind auch große Fans von Victoria 3 und RimWorld, haben sich da auch hier und da etwas Inspiration geholt. Das haben sie in mehreren Interviews betont im Rahmen dieser Show. Das fand ich eigentlich auch sehr sympathisch. Das sind zwei sehr gute Vorbilder. Von daher bin ich sehr hoffnungsvoll, was ARA History Untold angeht. Das kommt auch schon ganz bald, nämlich am 24. September 2024 soll das Ganze erscheinen. Bekommt auch einen eigenen Soundtrack, in den habe ich reingehört. Auch der absolut würdig eines solchen Spieles. Sehr, sehr atmosphärisch. Könnt ihr auch schon alle reinhören auf Spotify. Ja, Das war das zu ARA History Untold. Und jetzt kommen wir zu Selako, wo ich gerade schon in der Vorbesprechung einen Nasenrümpfen...
Nasenrümpfen?
Nasenrümpfen? Nee, wie sagt man?
Stirnrunzeln.
Nasenrümpfen. ein Stirnrunzeln bekommen habe, dass ich das nicht kenne. Selako, was
ach
ist
so,
das?
Ich dachte, wieso rümpft er die Nase? Warum faltet er seine
Stirn? Das sagt man doch. Nase rümpfen. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Das gibt's
wenn du
doch.
Die Nase rümpfst, dann findest du etwas nicht gut.
Ja, genau.
Dann bist du skeptisch, aber.
Dann bist du skeptisch, warum ich das nicht kannte, Selako. Ist es denn wenigstens richtig ausgesprochen?
Ich denke schon, ja. Ich weiß nicht. Wird auf jeden Fall so geschrieben. Was soll ich sagen? Ich sage es so, wie ich es aussprechen würde. Also es ist Selako. Das wundert mich, dass ihr habt beide davon nichts gehört.
Nee.
Okay, interessant, weil in meiner Bubble ist das das totale Brett, das total lange schon gehypt wird. Da sieht man mal, was wir doch unsere Bubbles irgendwie haben. Mhm. Also Selako ist ein Retro-Shooter oder ein Boomer-Shooter. Lass uns Retro-Shooter sagen. Boomer-Shooter ist ein blöder Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist eins dieser Titel, die auf alter Technik basieren und die das Ganze modernisieren. Und konkret ist das ein Projekt, das auf GZ-Doom basiert. GZ-Doom ist ein Port der originalen Doom Engine von damals wirklich. Und das ist so geportet, dass es auf moderner Hardware laufen kann. Und ist ein Spiel, das jetzt auf Steam im Early Access rausgekommen ist, nachdem es schon eine längere Zeit an Entwicklung war. Und ich verfolge diese Entwicklung auch schon eine ganze Weile auf Social Media. Und Leute, die sich für dieses Genre interessieren, die haben jetzt wirklich sehr, sehr lange auf diese erste Version gewartet. Und hier wird auch sehr transparent gemacht, wie sich das entwickelt. Deswegen haben wir gut, dass wir gerade über Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen haben. Die sagen ganz klar, wir brauchen hier diese Early Access Version, um das weiterentwickeln zu können. Und man kann jetzt dann so, ich glaube, roundabout 20 Euro kann man sich das dann in der frühen Version holen. Aber das täuscht ein bisschen. Also man ist ziemlich lange mit da ist eine Episode drin von mehreren geplanten und diese eine Episode hat mich jetzt auch schon 8 Stunden beschäftigt. Also andere Spiele beschäftigen dich ja ungefähr für 8 Stunden bei dem vollen Preis und hier gibt es halt in der Early Access Version erstaunlich viel Spiel dafür, dass es als EA halt tatsächlich auch ausgegeben wird.
Kann ich ganz kurz mal thematisieren, wie lustig ist das, ich das finde, dass wenn du auf die Gegner ballerst, dass sie sich irgendwann einfach in so rosa Spratz auflösen, komplett so, dass da ist noch nicht mal mehr ein Körper übrig. Du zerballerst sie einfach auch komplett.
Ja, dann bleibt nur noch Pudding übrig.
Ja, das finde ich ein bisschen witzig.
Das ist auch sehr witzig. Also Selako, ganz kurz, Story ist super dünn. Es spielt in so einer Cyberpunk-Zukunft. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie Cyberpunk, das Spiel. Und du bist eine Polizistin und du kämpfst gegen irgendwie, weiß nicht, einen riesen Tech-Konzern mit lauter Cyborgs und so. Und dieses lila Zeug, das sind halt eben, ist das Blut dieser Cyborgs und großartig viel Story gibt es auch nicht, braucht auch keiner. Also das wussten die auch, dass es keiner wegen der Story spielen will. Das ist ein Spiel, fängt direkt damit an. Und du beginnst es auch und wirst direkt angegriffen, weißt nicht so richtig, was los ist, wird so ein bisschen eine Handlung nebenbei erzählt, aber es gibt ja jetzt keine langen Zwischensequenzen, die dir dann erstmal erzählen, was für eine Lebensgeschichte die Protagonistin hat und bla bla bla, das gibt's gar nicht. Also es ist wirklich direkt Einstieg wie früher. Also wenn man so von 3D-Realms so ein Spiel gestartet hat, Duke Nukem oder weiß nicht, Shadow Warrior oder so, ging es ja auch direkt los. Und in diesem Stil ist es hier auch. Und das ganze Spiel ist auch so etwas, ich würde schon fast sagen, hat Anleihen von einer Immersive Sim und einem Retro-Shooter, weil das wirklich Bemerkenswerte ist. Also abgesehen davon, über die Schussmechanik rede ich gleich nochmal, aber das Bemerkenswerte ist, dass wirklich alles in dieser Umgebung in irgendeiner Form zerstörbar ist. Und ich meine, wir reden hier von der Doom Engine. Doom.
Das Doom? Meinst du das Doom?
Das Doom. Das okay. Doom. So, wo du denkst, wie geht das? Und also du kannst wirklich jeden Stuhl, jede Kiste, es gibt später so eine Gravity Gun, die du nehmen kannst, wie in Half-Life. Du kannst dann halt Gegenstände aufnehmen und so. Und du kannst quasi irgendwie alles in irgendeiner Form, kannst du in irgendeiner Form interagieren. Du kannst zum Beispiel exklusive Gegenstände nehmen und die auf Gegner werfen. Du kannst einen Stuhl nehmen, den als Schutzschild benutzen. Du kannst, keine Ahnung, irgendwas in die Luft jagen und es fliegt durch die Gegend. Also alles ist in irgendeiner Form interaktiv. Und das fand ich technisch extrem krass. Also vor allen Dingen für ein Spiel, das auf so einer alten Technik basiert. Die nutzen die GPU gar nicht so stark aus. Also das ist ein Spiel, das weniger auf GPU-Tech setzt, so wie man es halt von modernen Spielen kennt. Das ist sehr CPU-lastig, weswegen so du schon ein bisschen Struggle hast, das zum Beispiel auf dem Steam Deck oder so zum Laufen zu kriegen. Es ist aber extrem beeindruckend, was die damit gemacht haben. Also es macht alleine Spaß, sich eine Schießerei in irgendeinem Raum voller Gegenstände zu liefern, weil da ständig alles durch die Gegend fliegt. Also das ist wirklich so, wie man sich das von guten Shootouts, wie früher bei den Hongkong-Filmen, wenn John Woo so einen Shootout damals inszeniert hat, dann sind ja auch die Blätter durch die Gegend geflogen. Ja. Und das wirklich, und so ist das ja auch. Also es fühlt sich einfach großartig an, diese Gefechte zu haben. Und generell ist das Waffenfeedback auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist halt das, was natürlich am wichtigsten erstmal ist bei dieser Art von Spiel. Und hier hat jede Waffe so einen gewissen Wumms. Also du kriegst ein sehr, sehr gutes Feedback, wenn du Gegner triffst. Das Spratzen, was du erwähnt hast, ist extrem befriedigend.
Ja, glaube ich. So sieht's aus.
Es sieht super aus, es macht so viel Spaß, alles, der Bildschirm rüttelt richtig, wenn du dann halt auch noch Vibrationen eingeschaltet hast, dann hast du auch das Gefühl, dass du da schwer bewaffnet unterwegs bist. Und die Animationen von den Waffen sind auch cool. Auch hier nochmal, GZ Doom, du hast halt keine 3D-Modelle für diese Waffen, sondern es sind halt alles Sprites. Aber diese Sprites sind vorgerendert und so animiert, dass du das Gefühl hast, es ist halt trotzdem eine 3D-Waffe. Das ist extrem beeindruckend. Ja, und was es ansonsten halt gut macht, ist das Level-Design. Weil man ist lange beschäftigt, wenn man wirklich zum Beispiel auch wirklich jedes Secret finden möchte, jede Kleinigkeit, die so ein Level versteckt ist, weil das macht die guten Retro-Shooter von früher so aus, dass die Level halt auch alle verwinkelt sind und dass du halt auch Sachen finden kannst, Geheimräume, Geheimtüren, eventuell auch Sachen. Du kannst hier zum Beispiel auch Waffen-Upgrades und so etwas finden. Und da bist du eine Weile erstmal beschäftigt, diesen ganzen Level überhaupt zu erforschen. Und die Beweglichkeit des Hauptcharakters spielt auch eine große Rolle dabei. Also du kannst selbstverständlich springen und alles, das ganze Zeug machen, nach vorne sliden, ducken und so weiter. Und du kannst die Umgebung, die so verwinkelt ist, natürlich auch für Deckung und so benutzen. Also was wirklich ein gutes Ding ist, ist halt immer dieses Wechselspiel zwischen auf Gegner feuern, nachladen, dann schnell in die Deckung springen und dann, wenn du nachgeladen hast, dann auch wieder sofort rausspringen. Also du kriegst irgendwann so diesen Rhythmus und diesen Flow irgendwie mit rein, dass du relativ taktisch dich durch diese Gänge bewegst, weil du auch viele Möglichkeiten hast, dich halt vor dem Gegnerfeuer auch zu verstecken. Und wenn man das dann noch kombiniert mit Granaten und ganzen drum und dran, dann kommt dann richtig, also ich habe seit langem nicht mehr so gute Gefechte in einem Ego-Shooter gehabt. So, das fühlt sich wirklich extrem gut an. Und man versteht auch, warum das Spiel so lange in Entwicklung war und warum das jetzt in der Early Access-Version auch noch genutzt wird, um noch so kleinere Quirks rauszukriegen. Mhm. Aber ich fand, das spielt sich so gut. Ich kann es jetzt schon in der Version absolut empfehlen. Bin schwer begeistert davon.
Ich finde, es sieht richtig gut aus erstmal. Ich mag den Grafikstil total.
Ja, sieht echt wahnsinnig gut aus.
Sehr, sehr hübsch einfach. Und wofür ich sehr dankbar bin, heutige Shooter, moderne Shooter sind ja durchaus, gerade wenn man kompetitiv spielt, unfassbar schnell. Mhm. Und hier bei so einem Deckungsshooter, da kannst du dir auch mal Zeit lassen, kannst mal kurz in Deckung gehen, nachladen, gucken, okay, wo sind denn eigentlich, wer steht hier hinter mir, neben mir? Also es wirkt überhaupt nicht gehetzt, sondern es wirkt eher bisschen gemütlich zum Teil auch.
Ja, die Gefechte selber sind schnell so, also die Waffen feuern schnell und sowas und es kann schnell gehen. Ich vergleiche es aber ganz gerne mit so Spielen wie 4 oder was ich halt auch mag, das Trepang 2.
Genau.
Hat auch mal erwähnt. Auch, ja. In diese Richtung geht's ein bisschen. Also es ist so, wo man halt wirklich auch mal kurz eine Pause einlegen kann, um nachzuladen. Und das muss man auch, weil Nachladen ist halt fester Bestandteil. Ist keiner der Shooter, wo es die ganze Zeit geradeaus durchgeht. Also es ist jetzt nicht so wie Serious Sam oder so. Es ist ein anderer Rhythmus. Ich mag alle Varianten, aber das hier ist jetzt das ist halt jetzt nicht Mad Mullet Jack, was ich euch vor ein paar Wochen vorgestellt habe, wo es pausenlos nach vorne geht, sondern es ist schon ein bisschen klassischer, wo du auch wirklich mal Phasen hast, wo du wirklich Gegenstände aufheben musst und so, also so wie man es von den Schuhen.
Oder Burgerbraten habe ich gerade gesehen, voll lustig.
Ja, diese Easter Eggs sind so geil. Man kann zum Beispiel Toilettenpapier nehmen und die Toilette verstopfen.
Gut.
Ja, und wenn
sollte
jeder tun. Und wenn du das nämlich machst, dann explodiert die Toilette.
Nein.
Solche Sachen. Also, du kannst Gegenstände nehmen, die auf irgendwas drauffeuern oder irgendwie mit irgendwas interagieren. Und das macht es halt total witzig halt auch. Das ist halt das, was man früher bei Duke Nukem einfach geil fand, dass man dann irgendwie irgendwo hingehen kann und dann kannst du, keine Ahnung, irgendwelche Sachen einschalten und benutzen, Flipper spielen oder so. Und solche Sachen sind hier halt auch irgendwie immer wieder versteckt und viele, viele kleine Easter Eggs auf den Bildern, auf den Postern und so, da ist immer so wirklich auch ein bisschen Humor mit dabei. Es gibt viel zu entdecken, sehr liebevoll gemacht. Also wenn man diese Sorte Spiel mag, kann ich es total empfehlen.
Cool.
Sehr, sehr cool. Ich kann auch was empfehlen aus dem Steam Next Fest, das ja auch gerade im Rahmen da stattfindet. Habe ich Tactical Breach Wizards ausprobiert auf Anraten meines Freundes Niklas, der in der Indie-Szene auch immer wild unterwegs ist. Und
Hallo Niklas.
Hallo Niklas. Tactical Breach Wizards. Wisst ihr, von wem das ist?
Nein.
Von dem gleichen Entwickler, der auch Gunpoint gemacht hat. Wisst ihr noch, was Gunpoint war?
Ja.
Ja. Sehr gut. Das habe ich mir gedacht, dass du das kennst. Und es ist wieder so richtig gut geworden. Das ist so eine Sache richtig gut gemacht und da dann halt das Spiel drum gestrickt. Ist jetzt auch schon länger in Entwicklung. Ich glaube, seit über 2 Jahren. Für ein Indie-Game ja gar nicht mal so kurz. Es ist ein natürlich ein taktisches Spiel aus der isometrischen Sicht. Spielt man ein Squad aus, aus Science-Fiction-Wizards? Die halt eine Spezialfähigkeit haben, aber gleichzeitig mit Projektilwaffen rumballern. Und es hat so ein geiles Sounddesign, das zieht einen direkt schon im Menü rein. Und da merkt man halt einfach, der Typ, der das macht, der weiß genau einfach, worauf es ankommt. Das ist, er hatte sofort meine Aufmerksamkeit. Ich bin im Hauptmenü, drücke einmal irgendwo rüber und höre so, Pang, Puff, Puff. Und ich denke so, wow, ich bin da drin, es geht direkt los. Und ja, allein das Hauptmenü ist für mich eine Attraktion. Während andere Hauptmenüs mich irgendwie verwirren und ich irgendwie suche, wo kann ich hier jetzt meinen Look invertieren oder ja, okay, ist es wenigstens hier an die Genre-Standards angepasst. Ist das einfach so, das funktioniert, klar, aber das ist sowieso klar. Und dann hat das zusätzlich noch mit den Soundeffekten auf einmal so, uff, ist das cool. Auch später kommt eine Szene, da bist du dann im Polizeibüro von dem Polizeihauptverantwortlichen und der redet mit dir, da gibt's dann so Dialogoptionen und man hört einfach nur das Prasseln von Regen auf Glasscheiben, auf die Fenster. Und das ist so dermaßen geile Sound aufgenommen, dass ich so denke, oh, das sollte allein deswegen schon einen Soundeffektpreis gewinnen. So gut klingt das. So gut hat das noch nie geklungen in irgendeinem Videospiel, wenn Wasser auf Glas trifft. Und das sind so diese kleinen Details, die dir einen permanent vom Hocker hauen, die dieses ansonsten, sag ich mal, normale, taktische, rundenbasierte Spiel zu sowas Besonderem machen. Und natürlich dieser Mix, wo gab's schon mal irgendwie Rainbow Six Charaktere, die aber auch Hexer waren, die irgendwie so Blitze durch die Gegend schicken können oder Fustora machen können oder Fußrodar, ich weiß gar nicht mehr, diesen Skyrim-Spruch halt. Man geht auch von Raum zu Raum, man bewegt gar nicht irgendwie so zwischendurch Erkundung oder so, gibt es gar nicht, es ist immer Raum, Raum, Raum. Du musst Raum lösen wie so ein Knobelspiel und die Gegner loswerden, ohne halt irgendwie dabei drauf zu gehen. Man kann zurückspulen, auch das, was halt viele wissen in diesen taktischen Spielen wie XCOM, dass man halt Quickload, Quicksave, Quickload, Quicksave. Klappt das nicht? Und er hat sich halt gesagt, ja, wenn das eh alle machen, dann wollen wir es auch nicht irgendwie schwer machen, sondern wir machen eine Ability draus. Einer, der Hauptcharakter, ist derjenige, der in die Zukunft blicken kann. Das heißt, du kannst Moves nach vorne spulen und auch wieder zurückspulen und dann halt immer wieder neu ausprobieren. Und dadurch ist die Spielbalance natürlich auch eine ganz andere. Dadurch, dass du alle Eventualitäten ausprobieren kannst und das spielerisch, ist es halt, dann funktioniert es auf einmal. Dann wirkt es nicht mehr wie so ein Hack oder wie schlechtes Spieldesign, dass dir das Spiel das vorher nicht erklärt hat, wie das jetzt gehen muss. Sondern du probierst es halt selber aus und dadurch wirkt das ganz anders, nämlich richtig. Und deswegen kann ich diese Demo nur allen ans Herz legen, die halt irgendwas mit Rundentaktik am Hut haben und sowas wie XCOM schon mal gut fanden. Spielt das, das ist so ein richtig fetziges, geiles, kleines Spiel. Ist am Ende in 5 Akte unterteilt, erzählt auch eine spannende Story, wie gesagt, in diesen Multiple-Choice-Dialogen, die aber auch nie zu lang sind, das fand ich schon in Gunpoint so gut. Da sind auch, die sind gut geschrieben, die sind für Erwachsene geschrieben, die sind witzig geschrieben, und man merkt direkt, da ist jemand, der weiß, ich glaube, der kommt auch aus dem Videospieljournalismus tatsächlich, der Typ, bevor er Game Dev war, und der kann halt einfach gut schreiben. Große, große Empfehlung.
Das sieht witzig aus. Also das Taktikspiel mit Magiern. Also es sieht ja wirklich auf den ersten Blick aus, als würdest du so ein SWAT-Team durch die Gegend steuern und dann guckst du genauer hin und siehst, dass die alle so Mützen aufhaben.
Ja. Richtig
und,
cool.
Und zaubern. Also die ganzen Fähigkeiten kommen dann wahrscheinlich, dann, also ich sehe dann hier, dass es dann so Sachen sind wie, dann kommen plötzlich Autos durchs Bild gefahren oder so.
Genau, ein, das ist so der Mega-Powerspruch, glaube ich, fürs Endgame. Da kannst du dann mehrere Gegner überfahren gleichzeitig. Ansonsten ist es halt viel, wie hieß das Spiel denn nochmal, wo man mit den Mechs auch isometrisch runtergeguckt hat? Into the Breach hieß das doch tatsächlich auch. Ja, genau. Es ist viel so das Denken. Das taktische Denken ist relativ identisch zu Into the Breach. Also wenn euch das gefallen hat, findet ihr hier da ähnliche Gedankenvorgänge, die ihr nochmal durchexerzieren könnt. Und das ist hier halt sehr professionell, meiner Meinung nach, gemacht. Ganz ähnlich wurde das auch schon mal professionell gemacht in einem ganz alten Spiel, nämlich von 1996. Mein erstes Spiel, was ich mir damals als Investition quasi im Retro Collector Life gegönnt habe, die Originalversion von Final Fantasy Tactics.
Sind wir jetzt bei den News angekommen?
Wir sind in den News angekommen.
Wow.
Das Final Fantasy Tactics kommt als Remaster. Das ist jetzt aus mehreren Quellen so gut wie gesichert. Das haben also schon einige gut vernetzte Menschen erzählt vorher. Und jetzt hat Nvidia es so halb inoffiziell bestätigt, dass diese Liste, auf der das nämlich drauf war, durchaus korrekt ist. Aber trotzdem hat natürlich noch niemand offiziell bestätigt, dass das kommt. Ich habe dann in der Recherche über diese News bemerkt, ja, das ist ja gar nicht so unbedingt was Besonderes, weil wir hatten tatsächlich die Gelegenheit, Final Fantasy Tactics immer mal wieder zu spielen, nämlich auf dem iPad-Hype kam das irgendwie 2016 dann nochmal raus. Und diese Portierung, diese iPad-Version kam dann auch durchaus noch auf Konsolen. Wer das also noch nie gespielt hat, das ist ein super episches, langgezogenes Tactics-Game mit den Jobklassen aus dem traditionellen Final Fantasy gesetzt, ist ein wahnsinnig atmosphärisches Spiel mit tollem Soundtrack. Ich habe es nie durchgespielt, aber ich fand es immer sehr, sehr gut. Und das Intro habe ich bestimmt, na, lass mich lügen, 50 Mal geguckt. Mit den Chocobos, ja, das ist ja die Spielwelt, die dann auch später in Final Fantasy XII genutzt wurde, basierte auf diesem Universum.
Ja.
Das ist halt, oder auch, es gab noch so ein PlayStation 1 Spiel, das hieß irgendwas mit V. Das war auch so ein Action-Taktik-Game. Ist aber auch wurscht jetzt. Das war auch in diesem Universum gelagert. Das war auch sehr gut. Ich freue mich darüber. Final Fantasy Tactics sollte auf jeden Fall immer am Leben bleiben. Und wenn dieses Remaster gut läuft, kriegen wir vielleicht auch mal ein ganz neues Game in dem Universum. Ob man es braucht, ist wieder eine andere Frage, aber ja.
Ich bin eigentlich so überrascht, dass Final Fantasy Tactics von 97 respektive 98 Das ist das wirklich das einzige Tactics? Weil das kommt einem so oft entgegen. Jeder spricht über Final Fantasy Tactics und mir war einfach nicht klar, dass das schon super alt ist und dass es da keinen zweiten Teil, kein Remaster, nichts gab.
Es gibt einen zweiten Teil, so halb offiziell. Ja, auf dem Nintendo DS oder Game Boy Advance, irgendwie so in der Ära auf Nintendo kam ein deutlich zugänglicheres und einfacheres Final Fantasy Tactics raus, das aber auch nicht diese Stimmung eingefangen hat von dem. Also Final Fantasy Tactics ist wirklich ernst, ne? Da sterben dann auch Hauptcharaktere und das ist super düster. Und das ist da so ein bisschen auch das, was es interessant gemacht hat. Und das hat die Nintendo Final Fantasy Tactics Geschichte nicht in dem Maße gehabt.
Finde ich spannend.
Finde ich auch spannend. Du kennst doch bestimmt auch noch Final Fantasy Tactics, oder Micha? Oder nie gespielt?
Ich glaube, Micha ist gerade die Tür öffnen, weil Post
kommt. Oh, die Post kam. dann lass uns beide über Discord reden. Und wie traurig das eigentlich ist, dass wir beide haben das ja live mitbekommen, Xbox Live und das Jahr 2006 bis 2012, da war die Xbox 360 in aller Munde und wenn wir online gezockt haben, dann hat man das Headset an die Xbox 360 angeschlossen und einfach miteinander gesprochen.
Ja.
Das war Online-Gaming. Und wenn du das jetzt heute mal versuchst, du findest ja niemanden, der noch vernünftig mal ein Headset auf hat und dir irgendwie was sagt auf den Konsolen. Das ist so, naja, selten. Ja, genau. Es gibt halt diese hochgelobten und auch sehr gern gesehenen Ausnahmen wie dich, aber die Regel ist das halt nicht mehr. Früher konntest du Freundschaften schließen mit Menschen, die du vorher noch nie gesprochen hast, weil du mit denen zusammen Project Gotham Racing oder so gezockt hast. Und das ist ja jetzt alles auf Discord quasi ausgelagert worden. Und wie traurig ist das eigentlich, dass sich Sony und Microsoft da so die Marmelade vom Brot haben nehmen lassen, dass sie jetzt einen PC-Service von einem Drittanbieter integrieren müssen, damit auch mal wieder auf der Konsole irgendwie Voice-Chat genutzt wird, was am PC natürlich immer noch absoluter Standard ist. Das finde ich so dermaßen krass.
Ich finde es eher ein Skandal, dass PS5 das noch nicht konnte bisher.
Das also, stimmt, das kommt natürlich auch noch dazu.
Das ist die Meldung, dass das jetzt kommt und ich dachte so, wie, das ging nicht? Was? Also das finde ich, glaube ich, verwundernswerter, als dass das überhaupt genutzt wird, jetzt mehr natürlich im Zeitalter des Internets, dass man da sich irgendwann mal als Kollektiv auf Discord geeinigt hat und das jetzt natürlich irgendwie jeder nutzen möchte, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich mach's halt nicht, ich mache halt ganz normal eine Party auf und lade Menschen ein. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dass die PlayStation das bisher nicht konnte, wow.
Ja, die dachten halt, sie hätten es nicht nötig, aber haben vielleicht auch gemerkt, dass es deren ganze Spielerkultur und Spielenkultur besser wäre, wenn in Helldivers die Leute halt doch anfangen, miteinander zu reden, zum Beispiel. Mhm. Anstatt halt irgendwie, gerade so ein Gruppen-Multiplayer-Shooter wie Helldivers funktioniert nur richtig gut, wenn du vernünftig miteinander redest.
Ja.
Und gut, jetzt muss halt Discord genommen werden. Ich finde das auch irgendwie weird und blöd. Aber wenn ihr halt da draußen alle nicht die mitgelieferten Tools genutzt habt, die vielleicht auch nicht so gut funktioniert haben, wie sie das hätten sollen, dann muss jetzt halt Discord ran. Ich weiß auch noch nicht, ob das allgemein so eine gute Entwicklung ist. Ich habe natürlich auch meinen eigenen Discord-Server. Wir haben einen Discord-Server mit InstantMoin. Du hast auch einen Discord-Server?
Ich habe auch einen Discord-Server.
Also, das ist... Ob das eine gute Entwicklung ist, das ist auch wieder ein Unternehmen, was so stark von chinesischen Geldern abhängig ist und alles. Und Privacy ist auch ein dickes Thema. Ich weiß nicht, ob wir uns da aufs richtige Pferd geeinigt haben mit Discord, aber man muss akzeptieren aktuell, das ist der Standard im Jahr 2024, wenn es darum geht, Spiele live miteinander zu besprechen, zu streamen, das eigene Spiel zu teilen oder einfach nur mal zu chillen, um eine Runde irgendwie sein eigenes Gameplay in einer kleinen Runde zu zeigen. Verrückt. Verrückte Welt.
Micha, wir wissen, dass die Post kam. Hast du noch Gedanken zu Final Fantasy Tactics?
Als jemand, der selber ein Spiel mitentwickelt hat, das wie Final Fantasy Tactics ist, freue ich mich, dass dieses Remaster kommt. Vielleicht wissen es einige nicht. Ich habe die ganze Kampagne und die Story zu Rainbow Skies geschrieben. Das ist so ein Spiel, das in diese Richtung geht. Das ist so eine deutsche Produktion gewesen von einer Handvoll Leuten. Und da war die große Inspiration schon vom Gameplay Final Fantasy Tactics, also dieses taktische Rollenspiel-Ding, und das ist einfach ein Klassiker, das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich einfach, dass da was Neues kommt und gutes Ding.
Guti.
Ob ein gutes Ding auch Anno 117 wird? Pax Romana, da ist jetzt sogar ein Screenshot geleakt. Ach du liebes bisschen, da haben sie nicht aufgepasst oder gewollt nicht aufgepasst, weil ich glaube, dieser Screenshot, der feuert den Hype um dieses Spiel eher noch so richtig an. Man sieht die Grafik-Engine von oben und sie sieht halt aus wie die klassische Anno-Engine, aber die Gebäude, die man sieht, da schnallt sich doch mit der Zunge. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Man sieht so einen Kolosseum-Ansatz und das Zentrum der Stadt, das lässt so direkt diese alten, wohligen, alten Anno-Gedanken verschmelzen mit diesem, genau das, was es auch sein soll, ne? Mit so ein bisschen Cäsar 3. Also, ich finde das geil.
Ich finde es lustig. Ich hatte nämlich auch diesen Gedanken, ach, das kann doch kein Zufall sein. Es ist auch Ubisoft, die sind ja bekannt für Leaks, ne? Und ich bin so unglaublich sicher, dass sie die Leaks selber steuern. Und das sieht exakt nach so einem Leak aus. Und ich bin auch nicht so krass in so Aufbaustrategie, das wisst ihr ja alle. Aber ab und zu spiele ich ja schon mal eins. Und was ich rein optisch, muss ich sagen, finde ich das jetzt schon ziemlich nice. Schön.
Man kann auch sehen, es geht dann um die Wasserversorgung, man kann Aquädukt darauf erkennen, man sieht verschiedene Biome, links ist so eine Sumpflandschaft zu sehen. Also das sieht genauso danach aus. Anders als jetzt bei einem Dragon Age, Velgard, sieht das mit dem Namen Anno genauso aus, wie ich mir ein Anno 117 halt im Kopf vorgestellt habe. Ne, um da vielleicht mal den Bogen zu schließen. Ich bin sehr gespannt auf das Gameplay, was wir sehr wahrscheinlich dann zur Gamescom auch zu Gesicht bekommen. Und das wollte ich einfach noch dazu sagen, dass das eine richtig schöne Sache werden könnte. Mal wieder ein gutes Spiel aus Deutschland. Und dann würde ich überleiten zum Mailbag. Da möchte der gute Alain wissen, ob wir eine Flughafen-Story auf Lager haben. Ob wir irgendwann mal Promi-Kontakt hatten am Flughafen oder mal einen Flug verpasst haben oder am falschen Flughafen waren. Oder ob wir überhaupt schon mal geflogen sind.
Ich habe so unglaublich viele Flughafen-Stories, weil ich halt sehr, sehr oft in meinem Leben schon geflogen bin. Aber die, die ich erzählen möchte, ist erst kürzlich passiert. Ich bin ja im April mit meinem ehemaligen Kollegen von Rocket Beans, mit Hannes Kerstin, kennt der ein oder andere vielleicht, aus der Grafikabteilung, bin ich zu einem Junggesellenabschied nach München geflogen. Und dann saßen wir morgens am Flughafen hier bei uns in Hamburg und an den Gates gibt's ja immer so kleine Stationen, so kleine Cafés, wo man sich dann was holen kann und sich dann auch irgendwie an Tische setzen kann mit irgendwie Kaffee und so weiter. Haben wir natürlich Bier genommen, klar, morgens. Beim Junggesellenabschied muss das auch schon sein. Und dann saßen wir da und Thomas D. kam um die Ecke und hat sich dann auch angestellt für irgendwas zu essen. Und wir beide schon so, hey, guck mal, Thomas D. ist da. So, dann ging Thomas D. mit seiner Bestellung und komplett in einem grauen Jogginganzug, es war ihm auch völlig egal, finde ich sehr sympathisch, ging er wieder so seiner Wege. Danach kam ein junger Mann zu mir und Hannes und meinte, ey, ihr habt das gerade auch gesehen, ne? Das war Thomas D. und ihr seid jetzt hier von Rocket Beans. Ich spinne nicht, oder? Und es war so lustig, weil er sich wirklich, er dachte wirklich irgendwie, hä, was ist denn hier los? Weil er uns irgendwie anscheinend aus dem Internet kannte und halt Thomas D. kurz vorher gesehen hat und sich so denkt, so, das ist ja seltsam. Und ich meinte, wir meinten dann auch so, ja, das war wirklich Thomas D. und ja, du bist nicht verrückt. Das ist, wir sehen das gleich. Das fand ich eine sehr witzige Abfolge von absurden Dingen, die passiert sind. Ja.
Nee, gerade was Absurdes ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Ich bin auch oft geflogen, aber bis auf so Verspätung oder sowas irgendwie oder eigentlich jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, ich habe keine so gute Flughafen-Story, muss ich sagen. Also ich kann nur sagen, dass ich mal auf einem sehr, sehr niedlichen Flughafen war, um das ein bisschen auszugleichen. Man kennt ja immer diese Riesenflughäfen, so Frankfurt und so, ne? Mhm. Die halt wirklich, wo du wirklich, also ungelogen 20 Minuten vom einem Ende bis zum anderen läufst, bis du mal ankommst. Da sind immer die Wege auf den Schildern ausgewiesen und dann sind immer Minutenzahlen angegeben. Das muss man wirklich sehr ernst nehmen, weil man läuft da wirklich sehr, sehr lang. Gerade Frankfurt ist riesig. München ist auch sehr groß. Und aber habt ihr schon mal so einen richtig kleinen, winzigen Flughafen gesehen, der nur mit einem überdacht ist ein bisschen, wo es nicht mal irgendwie ein Gebäude gibt? Das habe ich auf Hawaii.
Nee. Das ist weird, ja.
Das super, ist komisch.
Das ist richtig weird. Also das ist auf Hawaii, da gab's dann den kleinsten Flughafen, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh. Der hatte alles, was ein Flughafen braucht. Ne? Der hatte Gates und der hatte Sicherheitskontrollen und der hatte Scanner und blablub und Sicherheitspersonal und natürlich auch kleinen Empfang und sowas irgendwie, aber alles offen. Also da war so gut wie alles, war irgendwie halt quasi nur so überdacht irgendwo, was bei diesem Klima ja auch irgendwie Sinn macht, mit Sitzbänken und sowas alles. Und wo du bei Frankfurt ja wirklich 3 Jahre brauchst, um vom einen Ende zum anderen zu kommen, hast dir quasi in 3 Minuten diesen ganzen Flughafen gesehen. Also du konntest halt wirklich durch diese ganze Halle laufen. Das war wie ein Schulhof. Das sowas habe ich noch nie gesehen. Das war super, schön. Der niedlichste Flughafen, den ich je gesehen habe. Der dann auch ein großer Kontrast war, weil ich danach in Los Angeles gelandet bin, der dann wiederum wieder riesig war, also total klein. Und die hatten da einen Scanner vor dem Sicherheitsscanner, der kontrolliert, ob du Tiere dabei hast. Also da gibt es ein Gesetz, dass du nicht irgendwie vom Aussterben bedroht oder seltene Lebensformen mitnehmen darfst oder so in deinem Rucksack. Das müssen wohl einige Leute probiert haben. Und das heißt also, dass du diesen Rucksack dann nochmal extra durch diesen Scanner jagst und die checken dann, ob du da irgendwie was drin hast, was jetzt gerade lebt oder was irgendwie sonst wie von Belang ist. So ein Bioscanner sozusagen. Ist auch das einzige Mal, dass ich so etwas je hatte. Man kennt diese klassischen Sicherheitskontrollen. Zum Glück jetzt alle mit diesen neuen Scanner, wo du jetzt nicht den Laptop auch nochmal irgendwie mit auspacken musst und so. Ja. Jetzt mittlerweile kannst du ja bei den meisten Flughäfen dann einfach das da durchziehen. Und das ist das einzige, was einzige Mal, wo ich wirklich einen Bioscanner hatte, also wirklich kontrolliert wurde, haben sie Tiere bei sich im Rucksack drin. Das fand ich schon irgendwie krass. Also ansonsten nichts richtig Aufwendiges. Also ab und zu sieht man bekannte Leute. Manchmal sieht man so einen YouTuber, den kennst du doch, so denkst du dir. Weil die, also hier und da sind so, merkst du schon bekannte Gesichter. Manchmal, und auch Menschen, die völlig unabhängig von den Events sind, die da sind. Das ist tatsächlich so ein Flughafending, weil Warne das jetzt so selbstverständlich erzählt, aber es passiert.
Ja, Hamburg ist auch ein kleiner Flughafen. Ja. Dafür, dass Hamburg eine Großstadt ist, hat Hamburg einen sehr kleinen Flughafen. Mhm. Und hier leben ja auch prozentual gesehen viele Musiker tatsächlich.
Ja.
Ne, gerade aus der Rap-Szene, so Fettes Brot wohnen hier in der Nähe. Dann hast du Samy Deluxe, dann hast du halt die Fantastischen Vier, einige von denen. So, und dann kommen natürlich auch immer mal wieder welche zu Besuch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du durch Hamburg läufst, jemanden siehst, den du aus Film und Fernsehen kennst, ist sehr, sehr hoch tatsächlich.
Total, ja. Das ist normal. Das sind jetzt also verschiedene Leute, ich bin sehr gut mit Gesichtern. Die Gesichter kannte ich dann halt von irgendwelchen YouTube-Videos zum Beispiel und so. Das passiert auch tatsächlich öfter mal. Aber
ich gehe mal davon aus,
in Ruhe.
Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, ich schätze euch beide so ein, dass ihr die dann auch in Ruhe lasst. Ich habe auch irgendwie
Hoeneß und
Rummenigge und so in München schon so oft mal gesehen oder was. Ja. Ich käme nie auf die Idee, den anzusprechen oder halt irgendwelche Formel-1-Piloten mal gesehen. Aber solange man nicht gerade beruflich aufeinander, nicht angewiesen, sondern irgendwie zusammenkommt und dann vielleicht mal Smalltalk passiert, käme ich jetzt nicht auf die Idee, irgendwen anzusprechen. Auch in der Bäckerei oder so. Wenn da jetzt Thomas Gottschalk wäre, das wäre mir so egal.
Ja, ne?
Und ich würde den auch gar nicht irgendwie anders behandeln als irgendwie jeden anderen. Und das wäre auch nicht eine besondere Sache für mich. Also das ist für mich schon immer ganz normal so gewesen, dass die halt nichts Besonderes im Vergleich sind zu jedem anderen.
Es gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Und zwar, ich komme ja aus dem Raum Bonn, bin in Bonn zur Schule gegangen und die Familie Mockridge lebt ja auch in Bonn. Die ist auch sehr bekannt in Bonn. Und wenn ich Luke Mockridge in Bonn sehen würde, der hat auch einen gewissen Ruf, nicht nur in Bonn, sondern auch in Köln, vor allem in Clubs, in der Clubszene, dem würde ich schon den Mittelfinger zeigen, muss ich sagen. Ja, würde ich. Ja.
Was hat er denn für einen Ruf, wenn ich das fragen darf?
Naja, der hatte ja, es gab ja mal vor ein paar Jahren, hat seine Ex-Freundin ihn bezichtigt der Übergriffigkeit, sexueller Übergriffigkeit. Und das ist alles im Sande verlaufen, weil sich das im Nachhinein natürlich nicht mehr so beweisen ließ. Und wenn man in den Kölner Clubs unterwegs ist, dann weiß man, wie Luke Mockridge sich verhält und gerade auch in Bezug auf Frauen.
Mm.
Und, ne? Und dann, dass die ganze Stadt weiß, es ist einfach so, jeder sagt nichts darüber. So, das
so
ist halt
einer
einfach,
ist das, ja, okay.
Ja, ja.
Kann man dann nicht, kann man nicht irgendwas in die Tasche dann schmuggeln, sodass er dann aussortiert
wird? Ey, nee, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn in
die
Mittelflasche
reinstecken oder so, die zu groß ist oder sowas. Das muss ja nichts Schlimmes sein.
Ja, furchtbar. Egal.
Sodass er nicht mitfliegt.
Das ist die Ausnahme, die ich habe.
Ja, aber nee, aber wenn man Leute sieht, das sind halt, also ich meine, die sind normalerweise ja auch, die sind ja auch teilweise privat unterwegs. Manchmal sieht man dann YouTuber und dann ist die Familie dabei, da wird es jetzt nicht dahin laufen
ja,
und sagen, hey, geiler Kanal und so, lass die Leute halt einfach in Ruhe. Also sowas finde ich auch ganz schrecklich. Ich würde sowas auch nicht bei mir wollen, umgekehrt. Also wenn, nicht, dass es je passieren wird, aber ich meine, es ist bei bestimmten Veranstaltungen ist es cool, wenn dann so die Hand geschüttelt wird, wenn man so in einem Modus ist, wo man auch bereit ist, mit Leuten zu reden, ja, also wenn man so zum Beispiel nach einer Convention oder so oder auf einer Convention sich dann sieht und das hat dann auch wieder so, dann ist man sozusagen in demselben Business-Umfeld und dann weiß man halt eben auch, dass man mit vielen Leuten redet, das ist dann was anderes, da ist die soziale Batterie auch aufgeladen, aber wenn du einfach random irgendwo unterwegs bist, von einem Ort zum anderen, wird es nicht einfach irgendwie angelabert werden von irgendwem, so, also ey, du bist doch der und die und das finde ich
das ist das Gleiche, das finde ich auch auf der Gamescom immer so spannend. Also man fühlt sich schon gespeichelt, wenn man erkannt wird und irgendwie auch cool, wenn mal einer was sagt. Wir haben ja auch vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auf der Gamescom auch sind und da auch ein Community-Treffen machen. Ne, wir werden uns ja in dieser Bar, ich kenne die leider nicht so gut wie Manu, den ansonsten im Discord oder in einer alten Episode mal nachhören, wo wir einladen. Oder wir machen es einfach im nächsten Brunch nochmal. Da finde ich das dann immer gut. Gleichzeitig fällt mir das immer total schwer, so mit Unbekannten, die einen irgendwie kennen, darauf zukommen und so, ich Ich weiß nicht.
Das ist weird, ne? Diese parasoziale Beziehung, die man dann halt irgendwie hat. Ne?
So, die kennen einen halt viel besser als, die haben schon so einen Vorsprung und dann hat man so das Gefühl, der kennt mich halt schon viel besser als ich ihn. Was will der denn jetzt erwarten? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Der hat so viel mehr Möglichkeiten. Irgendwie, und wenn die dann noch still sind und irgendwas erwarten, dann ist man so, ja gut, wenn du jetzt nicht irgendwas sagst, dann weiß ich halt nie, was ich sagen soll.
Ja, ja, nee, es ist ja auch komisch, ne? Das sind dann Leute, die hören dich dann oder die sehen dich dann vielleicht in verschiedenen Formaten und das dann auch so ihr Leben, nicht ihr Leben lang, aber eine sehr lange Zeit, ne? Viele Jahre vielleicht und so. Und das ist ja das Ding mit parasozialen Beziehungen. Du hast das Gefühl, du kennst diese Person total gut, aber andersherum sieht man die zum ersten Mal. Und das ist ein merkwürdiges Ding. Also du weißt ja auch nur etwas über diese eine Person, weil über ein bestimmtes Themenfeld auch gesprochen wird.
Richtig.
Ne? Das ist ja nicht die, also wenn man jemanden im echten Leben trifft, so ein Mensch ist so komplex, ist dann nicht nur, also wir sind mehr als dieser Podcast, falls ihr das Gefühl
was?
Habt. Sonst noch was? Was anderes
aus. Ich gehe gleich wieder in den Kryo-Schlaf, bis zum nächsten Mensch.
Genau. Und das ist halt, aber das ist so merkwürdig, weil vor allen Dingen, ich meine, Bäcker, also die Alltagssituation, geh zum Bäcker, geh irgendwo einkaufen oder so, wir reden ja nicht darüber, wie ich nachher einkaufen gehe. Also warum soll ich euch das erzählen? Und so andere Standardsachen, die dann irgendwie vielleicht so im normalen Leben sind. Und das ist dann so merkwürdig auch dann, ich gebe dir da recht, so dieser Vorsprung, der ideale Moment, sich kennenzulernen, ist halt immer, wenn beide so auf demselben Level sind. Und das ist halt auf Events dann wieder so angenehm, weil man trifft dann Menschen, die hat man dann irgendwo auch schon mal gesehen, aber die machen sowas Ähnliches wie du. Ah, du hast diesen YouTube-Kanal, hey, du hast diesen Podcast und sowas. Und da ist direkt so eine Grundlage da. Das ist aber schwierig, wenn die Leben so komplett unterschiedlich sind, da auf eine Ebene zu kommen. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht Hallo sagen kann auf einem Event. Natürlich, sag gerne Hallo. Aber so außerhalb fände ich das seltsam.
Ich freue mich immer, weil das ist ja ganz ehrlich, also für Leute mit unserem Bekanntheitsgrad ist das auf die Gamescom beschränkt. Das ist einmal im Jahr, weißt du, wo du dann eine Woche da bist. Und dann finde ich das auch voll in Ordnung, wenn die Leute irgendwie mich nach einem Foto fragen oder wenn sie sich mit mir unterhalten wollen oder so. Da bin ich total entspannt und ich finde das auch schön und ich finde das cute. Und wie gesagt, Community-Treffen sowieso geil, mit Leuten zusammensitzen,
da macht man's ja
was trinken
dafür. Ja.
Und dann labern zusammen. Ne, das ist ja eine extra Veranstaltung, genau um diesen
um das zu ermöglichen.
Sinn zu erfüllen, genau.
Ja. Ja.
Deswegen, also ich bin dankbar, dass ich keinen Gronkh-Status habe oder dass ich keine Sängerin bin, die international erfolgreich ist oder so. Das wäre mein absoluter Albtraum. So eine Taylor Swift zu sein.
Boah,
oder
wollte
so.
Ich gerade sagen. Stell
niemals. Die
Och,
Leute
Taylor Swift wäre ich, glaube ich, ganz gerne.
Nee, die Leute nehmen ein komplettes Leben auseinander. Die analysieren jede
Bewegung. Ja, aber
Bewegung.
Bei Taylor Swift, die steht da doch drüber. Die ist doch quasi gerade schon gottgleiche Figur.
Ja,
so hat sie sich erarbeitet. Ne? Ich meine,
aber
das positiv
sie will ja auch trotzdem normal einigermaßen leben. Die will ja auch mal in Ruhe gelassen werden.
Aber die
ne?
macht das doch so gut. Die hat, finde ich, nicht die Probleme wie so ein Michael Jackson früher und so.
Ja, weiß ich nicht. Also mir ist das aufgefallen, als ich ihre Sachen in der Pandemie gesehen habe. Da hat sie ja so zwei Alben rausgebracht, um so diese Isolation ein bisschen zu verarbeiten, ne, in ihrem Landhaus oder was. Und aber da merkst du dann schon, das ist eine völlig normale Person. Also die steht zwar auf der Bühne und so, aber das muss halt schwierig sein. Also klar, das ist halt das, was damit kommt. Und viele Leute würden dann sagen, ja, deal with it. Das ist halt eben das, womit du arbeiten musst. Ja, aber man kann manchen Persönlichkeiten dann halt auch einfach, je nach, das kommt darauf an, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben. Ne? Es gibt natürlich Leute, die suchen diese Aufmerksamkeit. Manche Influencer sind ja zum Beispiel so, dass sie diese Aufmerksamkeit brauchen und damit arbeiten. Das ist Teil ihres Businessmodells.
Ja.
Bei Taylor Swift weiß ich halt nicht, sie macht halt Musik, ich denke, die Musik ist halt das und die Shows, die sie dann irgendwie hat und dann will man halt, wenn sobald sie von der Bühne runtergeht, dann heißt es auch wirklich literally, ich bin weg von der Bühne, ich habe jetzt, so wie es bei vielen anderen Musikern auch ist, da will man jetzt nicht unbedingt irgendwie nachher was haben. Manche Musiker managen das ja echt auch ganz gut, also es gibt ja viele, die, da hört man so außerhalb dann auch wenig. Und die beschränken sich ja noch aus Bühnenprogrammen und so und kriegen das hin. Aber andere suchen ja auch außerhalb Aufmerksamkeit und treten auf und sind überall präsent. Und dann, klar, das kommt dann so ein bisschen damit.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom Flughafen.
Ja, das ist aber gut an dieser Mailback.
Genau, das ist das Gute daran. Ich hätte auch noch eine richtig krasse Flughafen-Story, aber die erzähle ich dann ein anderen Mal. Vielleicht auch im Community. Es sei denn, ihr interessiert euch noch ganz stark dafür.
Ich möchte natürlich.
Die ist aber auch so ein bisschen dubios. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob man die öffentlich erzählt.
Oh Gott, dann würde ich sie lieber gerne nicht wissen.
Wieso ist sie dubios? Was passiert?
Na, also das war E3, weiß ich nicht, 2012, 2013, irgendwie so eine in dem Dreh. Und es ist mir tatsächlich passiert, ich war in dem Hotel und ich habe gut geschlafen und dann hatte ich einen Jetlag-Schlaf und habe alle meine Wecker überschlafen. Es ging um den Rückflug.
Und ich habe
ihn also aktiv verpasst. Ich bin nach dem offiziellen Termin für den Abflug noch zum Flughafen mit dem Taxi. Wusste also, der Flug ist schon weg. Und habe dann, und jetzt hören bitte alle weg, habe dann einen riesen Tohuwabohu gemacht und mich in eine Lüge reingesteigert, die ich dann selber so gut gespielt habe, dass mir alle geglaubt haben und habe das ganze Flughafenpersonal dafür verantwortlich gemacht, dass die daran schuld waren, dass ich diesen Flug verpasst habe und habe auch dann den nächsten Flug nach Hause umsonst ohne irgendwas bekommen.
Oh, das ist hart.
Das ist eine harte Geschichte. Wow, ich habe dann gesagt, ja, aber hier konnte man auch gar nicht rechtzeitig zur Security kommen, so nach dem Monat. Also das ist nicht ganz, es war ja auch nicht ganz gelogen. Also selbst wenn ich pünktlich gewesen wäre, hätte es halt eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich den Flug verpasse. Versteht ihr?
Ja.
So
ja,
die Nummer.
Aber wie viel später bist du denn da angekommen? Also,
das war eine gute halbe Stunde, nachdem der abgeflogen war.
Ja.
Habe ich dann gesagt, ja, ich bin jetzt nicht auf dem Flugzeug, weil ich halt ja gar nicht zur Security gekommen bin. Guckt euch mal die Schlangen an. Und die Schlangen in L.A., also jeder, der schon mal da weiß, das ist eigentlich nicht normal. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist menschenunwürdig. Das hat was von Massentierhaltung, was da passiert. Und es besteht die, wenn du nicht 2-3 Stunden vorher da bist, besteht immer die Möglichkeit, dass du deinen Flug nicht kriegst. Einfach weil das Handling von den, also du müsstest dich dann aktiv vordrängeln und alles. Und ich habe auch, ja gut, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt so mal passiert. Da bin ich auch nicht stolz drauf. Ich habe dir jetzt erzählt, ich habe dir zum ersten Mal erzählt und werde jetzt hoffentlich nicht festgenommen oder kriege nachträglich noch eine Rechnung zugeschickt.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich gehe nur davon aus, dass du das heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würdest, weil das arme Personal kann ja nun auch wirklich nichts dafür.
Nee, das Personal, ich war jetzt ja auch nicht per se unfreundlich. Ich habe halt nur allen klar gemacht, dass das nicht an mir liegt, dass ich jetzt dafür diesen Scheiß nicht das Geld hinbezahlen muss.
Wow.
Naja, ich habe ja quasi nur einen Punkt angesprochen, der ja für alle offensichtlich war, die da waren. Anyways, da habe ich halt Glück gehabt. Ich hätte mich nicht beschweren können, wenn ich halt dafür verantwortlich
bin. Also du bist ja jetzt nicht hin und hast einen riesen Wutanfall bekommen. Das so klang das nämlich am Anfang, dass du da so
Sachen, was heißt Wutanfall? Ich möchte da jetzt nicht in Details gehen, welche Taktik ich da angewendet habe, aber sie war überzeugend.
Crazy.
Bist du zum Chef gegangen, hast du auf den Schreibtisch gekackt. Also
das nicht. Nein. Ich habe mich schon halt an die normalen Dinge, die man dann halt so durchgeht, habe ich mich schon gehalten. Ich habe halt nur, das ist ja, wenn man lügt, dann muss man auch wirklich gut darin sein, dass man dann sich nicht in irgendwelche Sachen verstrickt, wo klar wird, dass man da gerade Quatsch erzählt.
Aha.
Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt öfter machen würde. Also ich habe bis heute noch ein mega schlechtes Gewissen, deswegen.
Bei dem Jackbox-Spiel, wo es ums Lügen geht,
da bist du ganz gut,
Profi gewesen. Da wärst du jetzt Profi gewesen irgendwie.
Ich weiß halt nicht, ob man sich darauf was einbilden kann, aber mir wurde schon mal gesagt, dass ich das ganz gut kann, ja.
Oh je.
Oh je.
Oh je.
Oh je.
Oh je. Oh je.
Ja, das ist nämlich meine
Frage. Okay, jetzt interessiert mich vor allen Dingen all eurer Meinung. Dazu auch bitte gerne in den Discord. Und ob ich, wenn ich nächste Woche nochmal hier ans Mikrofon trete, weiß ich, dass mir alle verziehen haben. Oder halt auch nicht.
Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr schon mal da seid im Discord bei uns, könnt ihr gerne auch noch dem Micha alles Gute zum Geburtstag schreiben.
Eben.
Das finden wir ganz nett.
Und das ist viel wichtiger. Macht nur das.
Und ihr könnt
ihr seid geblitzdingst. Jetzt gleich. Und Anne macht die Abmoderation. Gute Nacht.
Ey, und ihr könnt uns auf jeden Fall auch gerne unterstützen, wenn ihr Bock auf mehr Folgen mit und von uns habt. Unter patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für einen schmalen Fünfer geht's schon los.
könnt ihr Verbrecher wie mich unterstützen.
Guten Tag. Ja. Oh, oh, oh. Oh nein.
Tschüss. Tschüss.